wird ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Hier sind viele, die darauf wandern. Die Pforte ist eng, der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind ihre, die ihn finden. Die letzten Worte möchte ich unterstreichen. Wenige sind ihre, die ihn finden. Die ihn finden. Einige finden den schmalen Weg nie. Und aus dem Psalmen, Psalm 24, vom ersten Vers. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Weg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Wer nicht bedacht ist auf Lug und Ruch und nicht falsche Eide schwört. Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Sela, lasst uns beten. Herr Jesus, wir wollen die Tore jetzt weit machen, die Türen hoch, dass du, der König der Ehren, einziehen kannst in unser Leben und in unsere Mitte. Wir brauchen dich. Ohne dich, Herr Jesus, können wir nichts tun. Bei dem Reden und bei dem Hören haben und brauchen wir dich. Deine Gnade, schenke das, dass geredete Wort nun nicht Torheit ist, sondern öffne uns die Augen und Ohren, dass wir es vernehmen. Amen. Bei manchen Europäern finden wir das Wort Totenerweckung, sie schockiert, einigen irritiert, einigen ärgert, aber Gott sei Dank auch einigen große Freude bereitet. Einige finden das sehr schwer, um solches zu glauben. Leider gibt es doch ganz gewiss jetzt nicht mehr. Aber trotzdem sagen sie, sie glauben an den Herrn. Das kann ich nicht vereinbaren. Einige sagen, ja, ganz gewiss nicht im 20. Jahrhundert. Alles andere, aber das nicht. Zu gleicher Zeit sagen mir die Menschen, dass ja eine Totenerweckung, das ist nicht solch ein großes Wunder, wie eine Wiedergeburt und dass der Mensch aus dem Schlamm der Sünde und aus dem Grab der Sünde aufersteht. Also, wenn ein Mensch sich bekehrt, dann ist das ein größeres Wunder. Das stimme ich natürlich hundertprozentig mit überein. Also ist das Problem gelöst. Wir glauben alle, dass ein Mensch sich bekehren kann. Denn eine Totenauferweckung, das ist ja nichts. Was Kleines. Sollten wir gar nicht dran zweifeln. Also ein Mensch mit einem gesunden Verstand, dem ist es kein Problem. Wie viel weniger für einen Mensch, der die Bibel in der Hand hat. Wir haben eben gesungen. Und nicht nur gesungen, sondern gelesen aus dem Psalmen, ist uns vorgelesen, dass seine Güte ewig währet. Von Geschlecht zu Geschlecht. Seine Güte und seine Gnade, so weit reicht. Die Bibel sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Also, ich bitte um Entschuldigung, dass ich sagen muss, ich kann solchen Quatsch nicht verstehen. Aber eines kann ich sagen, Sie brauchen nicht beten, dass Gott wird, wenn Sie so ungläubig sind. Gott ist heute noch der gleiche und der Herr ist Gott. Und er kann tun und lassen, was er will. Sie denken daran, als der Herr Jesus am Kreuze hing und schrie. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten. Ein gewaltiges Erdbeben. Die Felsen zerrissen. Die Gräber taten sich auf. Und nach der Auferstehung erschienen viele Tote. Heilige Leibe wurden lebendig. Menschen kamen aus den Gräben. Die Gräber taten sich auf. Und da erschienen leibhaftig viele Heilige. Nach der Auferstehung. Ja, der eine hat doch gesagt, der Herr Jesus hat doch gesagt, keine ist in Himmel gefahren und zurückgekommen, außer ihm. Ja, das stimmt. Aber das streicht dieses nicht aus, dass bei seinem Tod und nach seiner Auferstehung viele heilige Leibe auf. Also, die Lydia war nicht die erste und ich glaube ganz gewiss auch nicht die letzte. Solches gibt es und ist für uns kein Problem. Für mich ist das Problem nicht eine leibliche Auferstehung, aber eine geistliche. Dass der Mensch aus dem Grab der Sünde kommt. Das ist ein großes Problem. Bei den Menschen natürlich ist das unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und darüber können wir uns freuen und ihn preisen und ihm die Ehre geben, dass ihm keine gleich ist. Er ist der alleinige Gott. Wenn ein Mensch daran zweifelt, kann ich ja nicht verstehen, dass er glaubt an der Auferstehung der Toten. Das ist noch ein größeres Wunder. Wenn ein Mensch nur einige Tage oder einige Stunden tot sind und erweckt wird, das kann man schon verstehen. Aber wenn ein Mensch tausende Jahre lang im Grab liegt und ist doch der Alltag auferstehen, das ist ja tausendfach schlimmer. Also, wollen wir unsere Zeit nicht vergeuden mit dem Zweifel derer, die von einem Geist des Zweifels geplagt werden und sogar vielleicht besessen sind. Das Wunderbare mit dem Erlebnis der Lydia ist nicht, dass sie tot war und lebendig geworden ist. Das in sich ist schon ein Wunder und zeigt uns, dass das, was der Herr Jesus den Jüngern gesagt hat, tatsächlich die Wahrheit ist, dass er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum, deswegen, darum geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Warum? Weil ihm alle Gewalt gegeben ist. Wer will daran zweifeln und sagen, Herr Jesus, das stimmt nicht, ganz gewiss ist dir nicht alle Gewalt gegeben. Ihm ist alle Gewalt gegeben. Das ist das ABC im christlichen Leben. Dass ihm alle Gewalt gegeben ist. Und wenn wir daran zweifeln, ist es Zeit, dass wir Buße tun und den Herrn befreien, dass er uns erlöst. Den Herrn bitte, dass er uns befreit von dem Unglauben. Oder ist es Aberglauben? Dass wir etwas glauben, was nicht stimmt und nicht recht ist. Das Wunderbare aber mit dieser Geschichte ist, was der Herr uns gesagt hat und gezeigt hat. Ruhe, das Leben dieses Mädchen in 73. Und auch nachdem, und was sie in der Zwischenzeit, als sie tot war, erlebt hat. Nun sehr oft auf meine Reisen werde ich gefragt, dann rede ich darüber. Das ist natürlich auch ein Problem, weil die Zeit so begrenzt ist. Dann sagt man vieles nicht, was man gerne sagen möchte. Man kann aber nicht alles sagen. Und dadurch entstehen Missverständnisse. Und verstehen einige das nicht. Und wenn man zum Beispiel, worüber ich jetzt rede, dass der Mensch sagt, ja, das hat sie nun alles gesehen, als sie tot war. Nein. Wochenlang hat dieses gedauert. Ja, hat sie denn nicht, sie war vielleicht, hatte solch ein hohes Fieber und dann hat sie nur fantasiert. Da war keine Fantasie, sie war bei klarer Besinnung die ganzen Wochen bis zum Tod und auch nach dem Tod. Da ist also nichts geistiges Bein und keine Übertreibung. Ich wünschte, es wäre möglich gewesen, dass sie auch da zugegen gewesen wäre. Sehr oft kann ich nur Menschen sagen, ach, kommt und sieht, erlebt das mit, dann werdet ihr das verstehen. Man kann das nicht beschreiben. Selbst eine Erweckung kann man das nicht beschreiben. Und wer in der Erweckung ist, kann es auch nicht beschreiben, wie das ist, wo keine Erweckung ist. Zwei Gotteskinder aus einer Erweckung, nicht die Erweckung Südafrikas, waren bei einer weltberühmten Konferenz in Europa. Ich sage nicht, wo das war. Und dieser Konferenz war immer ein Höhepunkt im Leben der Gläubigen. Aber als die zwei einfachen Christen bei der Konferenz waren, zogen sie sich zurück und beteten für die Konferenz und sagten, solche Lauheit können wir nicht ertragen. Das kann man gut verstehen. Erweckung vergleiche ich sehr oft mit der Sonne. Oft beim Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ist die Sonne wie eine rote Kugel. Sehr oft bei uns in Afrika können wir nicht unterscheiden, ist das nun die Sonne oder der Mond. Am Glanz derselbe. Man kann in die Sonne hineinschauen. Aber wie anders, wenn die Sonne hoch erhoben ist und in ihrer Macht scheint, dann ist sie blendend hell, da kann man nicht in sie hineinschauen. Dann kann ein Blinde bewusst sein von dem Sonnenschein. Der kann das fühlen, der kann das spüren. Welch ein Unterschied, ist dieselbe Sonne. In Zeiten der Erweckungen ist die Sonne nicht nur wie eine aufgehende Sonne. Und möge der Herr schenken, dass es nie bei uns oder bei Ihnen wie eine untergehende Sonne ist, sondern wie die Sonne, die scheint in ihrer Macht und Helligkeit und Majestät und Kraft. In Zeiten der Erweckungen erlebt man die Heiligkeit, die Gewalt, die Liebe, die Treue Gottes in ihrer Macht und in ihrer Kraft. Und dann geschehen Sachen, die Menschen nicht verstehen können, die das noch nicht erlebt haben. Und sagen, nein, das ist zu extrem. Und dann geschieht es auch, so wie es bei dem Herrn Jesus war, dass manchmal seine Jünger den Kopf geschüttelt haben und haben gesagt, das ist eine harte Rede, wir können die hören. Und sie gingen davon und liefen davon. Dass der Herr Jesus zu den Zwölfen sagte, wollt ihr mich auch verlassen? Das hat schon zu Jesus Zeit gegeben, dass Menschen sagen, das ist eine harte Rede, wer kann die hören? Nein, das geht zu weit. Die sind fanatisch, die sind zu extrem und liefen davon. Und dass der Herr Jesus seine Jünger fragte, wollt ihr auch davon laufen? Aber wir sind dankbar, dass es einen Mann gegeben hat wie Petrus und sagte, wo sollen wir hin? Du hast Worte des Lebens. Möge der Herr schenken, dass wir nicht zu den 70 gehören oder die Jünger, die sich von ihm getrennt haben, aber zu denen gezählt werden, die sagen, hey, wohin sollen wir gehen? Koste es, was es wolle. Hindurch bis zum Ziel und bis ans Ziel. Der Herr sagt nun, geht ein in die enge Pforte. Ich wünschte, ich könnte eine englische Übersetzung jetzt lesen. Das wäre wunderbar. Die Amplified, die versucht, um das Griechische wortwörtlich darzustellen, dass dem Menschen diese enge Pforte, die gepresst ist, die siehe eng ist, hineingeht. Und die ist ja eng. Bei dem reichen Mann war sie so eng wie ein Nagel. Und dass das Kamel dahin durch. Und die Jünger sagten, es ist unmöglich, der wird keine Sicht. Ich bin natürlich jetzt hier vorsichtig geworden, dass wenn ich in Europa bin, dass ich nicht so reden kann, immer wie ich es in Afrika tue. Weil die Weißen, die Europäer verstehen das nicht. Und Paulus sagt, ich kann euch nicht festes Speise geben, ich muss euch Milch geben. Ich kann nicht mit euch reden wie mit Geistlichen, sondern mit Fleischlichen. Das sind einige Sachen, die ich nicht in Europa sagen kann. Die Menschen verstehen es nicht. Es wird zu viel für sie. Begreifen es nicht. Aber wenn der Herr uns gnädig ist und eine Erweckung in Deutschland schenkt, dann glaube ich, dass die Menschen das kapieren werden. Der Herr sagt, geht ein. Der Weg ist eng. Und wenn der Herr Jesus sagt, eng, dann können wir den nicht breiter machen. Und ganz gewiss weiß er, wovon er redet, wenn er sagt, es ist eng. Der Weg, der zu Verdammnis führt, ist breit. Ich habe gesagt, ich kann nicht alles ausführlich sagen von dieser Totenauferweckung. Wir müssen stundenlang hier bleiben. Sie war aber krank, wir sind zu viel, wir haben über sie gebetet, das half nicht, wir konnten das nicht verstehen und ich ging zu den Eltern und sagte, eure Tochter, die stirbt uns. Die kann nicht hier aus dieser Wandung bleiben. Nimm die zum Arzt. Konnten wir nicht verstehen. Warum nicht? Aber der Herr Jesus hat gesagt, was ich jetzt tue, Petrus, verstehst du nicht. Du wirst es aber hier nacherfahren. Die Eltern fragten mich, dass ich mit ihnen und dieses Mädchen zum Spital ginge und zu den Ärzten. Und so sind wir von einem Arzt in den Wochen von einem zum anderen. 4, 5 verschiedene Ärzte und Spezialisten. Der eine sagt, sind die Nieren, die geben ein. Der andere sagt, die Leber. Ein anderer das Herz. Ein anderer Bilharzia. Heute testieren wir das. Das hat der Herr auch vielleicht getan für die Europäer. Die fragen gleich mal einen Arzt zugegen. Was sagen die Ärzte? Das konnten wir nicht verstehen. Aber nun können wir das verstehen. Und der letzte Arzt sagte, schnell zum Spital. Eines müsst ihr dahin jagen. Und ich fragte die Eltern, was wird nun gemacht? Und der Vater sagte, wir wollen die Tochter fragen, die Lydia. Ich denke, die war 21 Jahre alt zu der Zeit. Da sagte sie, ich werde lieber auf Sisabatu sterben, als im Spital, wenn das möglich ist. Ich sagte, auf Sisabatu ist das alles so voll, da haben wir kein freies Bett, kein freies Zimmer. Sehr oft schlafen wir sogar im Badezimmer und in den Gängen, auf dem Bett und unter dem Bett. Keine Betreibung. Da schlafen gut 3000 Menschen, wo vielleicht 300 Weiße schlafen. Und ich dachte, da hat es keine Ruhe, so viele Menschen und ein Sterbende. Aber sagte gleich dabei, wir haben einen Ort. Wenn wir in die Stille gehen wollen, dann gehen wir dorthin, ein altes Haus auf eine Farm. Da kann sie hin und da können ihre Verwandten und Bekannten und die ihr behilflich sein können, wollen mit ihr sein. Da ist dieses alles geschehen. Sie war sehr krank, konnte nicht mehr essen, kaum etwas trinken, wochenlang. In Schmerzen, aber da habe ich etwas anderes gelesen. Ich habe immer gedacht, wenn ein Mensch krank ist, dann wird er unmöglich, nervös. Dann schimpft er, wenn nicht gleich getan wird, was er will, wird er ungeduldig. Aber bei diesem Mädchen war das anderes. Wenn sie am schlimmsten war und die größten Schmerzen hatten, war sie geistlich auf den höchsten Höhen. Habe ich nicht vor dem Begriffen. Wir erleben es, dass Gott sich durch Krankheit verherrlicht. Und in eine Krankheit und durch die Krankheit seinen Namen erhöht. Gott ist ein großer Gott und kann wirken, wie er will. Und das haben wir auch im Leiden dieses Mädchen erlebt. Und die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Und dass sie so abhängig war vom Herrn, so schwach, dass sie nichts aus sich tun konnte. Und immer hörte man sie leise beten. Und wenn sie etwas sagen wollte oder tat, betete sie und sagte, Herr Jesus, schenk mir durch deine Gnade die Kraft dazu. Und erlebte das tatsächlich, dass man ohne den Herrn Jesus nichts tun konnte. Nun einiges nur in kurzen Zügen, ähnlich wie John Bunyans Pilgerreise. Den breiten Weg, den schmalen Weg. Das kannte sie aber nicht und hatte nie vor dem gelesen oder davon gehört. Und sie sagte uns, ich sehe einen breiten Weg. Dieser Weg ist so breit, dass es sozusagen ein Freiheitsweg ist. Da kann der Mensch tun und lassen, was er will. Da können die Gefühle mitreden. Da kann ein Mensch alles mitnehmen. Wenn er ein Farmer ist, kann er sein Vieh, seine Schafe, alles mitnehmen. Sein Hab und Gut, seine Frau und Kinder, alles kann mit ihm gehen. Wenn er beten will, kann er beten. Wenn er singen will, dann singt er. Wenn er in den Gottesdienst gehen will, tut er das. Wenn er nicht danach fühlt, und vielleicht müde ist, dann lässt er das. Wenn er beten will, betet er. Wenn er keine Lust hat, dann lässt er es. Es ist ein breiter Weg. Keiner schreibt ihm etwas vor. Wenn er tanzen will, tanzt er. Wenn er ein weltliches Lied singen will, in den Kopf kommt, singt es. Dann singt er, danach wieder ein Choral, ein geistliches Lied. Wenn er jemand besuchen will, besucht er den. Also, es ist ein breiter Weg, kein schmaler Weg. Da erkannte ich zum ersten, dass auch der Weg des Christen sehr breit sein kann. Sie wissen wohl selber, wie breit der Weg ist.
Dann ging er auf seine Knie abends, wenn er zu Bett ging. Vor dem ärgerte er sich und schimpfte die Frau und die schimpfte zurück. Dann ging er verdrießlich in sein Schlafzimmer hinein und kniete sich hin und las die Bibel und betete sein Vater unser und einige der Gebete, die er auswendig kannte, und dann auch ein freies Gebet. Und dann ging er ins Bett und legte sich, guckte in die gegenübergesetzte Richtung der Frau und sprach kein Wort mit ihr. Am nächsten Morgen grübelte er noch und hat es ihr noch nicht vergeben. Ihr Verbrechen vergeben. Aber dann geht er wieder aus dem Bett und mit seiner Bitterkeit und Zorn wieder auf die Knie. Es ist ein breiter Weg. Da ist Raum für Groll, Bitterkeit, Neid, Zank und Streit. Ein breiter Weg. Und so ging der eine auf den breiten Weg und wurde gefragt, wohin gehst du denn? Sagt er, zum Himmel. Was denkst du dir wohl? Ich bin auf dem Weg zum Himmel. Aber plötzlich war da eine tiefe Grube, ein Abgrund, wovon man das Ende nicht sehen konnte. Und stieß da hinein. Und das war das Ende von dem Lied. Sie sagt aber, den Schrei werde des Mannes werde ich nie vergessen, und wenn ich 100 Jahre alt werde. Den Schrei, als er in den Abgrund hineinfiel, und es ihm mit einem Mal klar wurde, ich war auf dem verkehrten Weg. Die Reue, das hat ihm so gereut, das tat ihm so leid. In dem Schrei war, warum bin ich diesen Weg je gegangen? Der schwingt von einer Seite zur anderen. Der ging nicht gerade, der walzte von einer Seite zur anderen in verschiedene Himmelsrichtungen. Dann guckte er so hin und dann mit mal so. So breit war der Weg. Dass man nicht wusste, geht er nun nach Osten oder nach Westen. Dann mal nach Osten, dann mal nach Westen. Ich weiß nicht, dies ist eine wirkliche Sprache, ob Sie das verstehen. Einige Menschen haben Schwierigkeiten. Denen fällt das schwer. Aber die Bibel sagt uns, dass der Herr Jesus alles in Gleichnissen geredet hat. Und selig ist der, der das verstehen kann. Dieses hat alles eine Bedeutung. Das ist die Beschreibung eines Menschen, der wetterwendig ist, der den breiten Weg geht. Ich habe keine Zeit, um das auszulegen. Ich habe gebetet, dass der Herr Ihnen die Weisheit schenkt und das Verständnis, dass Sie das verstehen, und hoffe, dass der Herr das erhört. Dann sah sie eine enge Pforte und sie sagte, das ist so eng. Und die führt hinauf auf einen Berg, wie wir im Psalm 24 gehört haben. Wo es heißt, wer darf auf des Herrn Berg gehen? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer darf? Wie seltsam. Das kann doch jeder. Jeder kann das doch. Die ganze Erde gehört doch dem Herrn. Und alle, die darauf wohnen, haben die denn kein Recht und kein Anrecht daran? Und dann fragt Gott, nachdem er sagt, ihm gehört die ganze Erde, die ganze Fülle der Erde und alle, die darauf wohnen, dann die seltsame Frage, wer darf auf den Weg des Herrn steigen? Nur der, dessen Hände rein sind und dessen Herz rein ist und dessen Zunge rein ist. Die werden den Segen vom Herrn empfangen. Das ist das Geschlecht. Gehören Sie zu dem Geschlecht, das auf den Weg des Herrn steigen kann und den Segen empfangen. Viele Menschen werden sterben, ohne den Segen empfangen zu haben und ohne diesen Weg zu besteigen. Das brauche ich Ihnen nicht sagen. Das wissen Sie, dass es viele verschiedene Berge in dieser Welt gibt. Stimmen Sie mir mit mir überein, wenn ich sage, aber der Berg Jehovas, der Berg des Herrn, überragt jeden anderen Berg. Trotzdem es viele Berge gibt in dieser Welt, viele Höhen, ist keine Höhe so hoch wie der Berg des Herrn. Immer wieder wiederholte dieses schwarze Mädchen und sagte: Oh, der Weg des Christen ist kein leichter Weg. Der Berg ist hoch und steil. Es ist ein schmaler Weg, der gerade wie eine Schnur hinaufgeht. Und oben auf der Spitze steht ein, und das ist der Herr Jesus, der alle zuwinkt und zuruft und sagt: Kommt herauf, kommt zu mir. Der Weg war so schmal, dass nur zwei Menschen ihn besteigen konnten zu gleicher Zeit. Nicht mehr, nicht wenige. Einer konnte es nicht allein. Es mussten zwei sein. Und das war die Person und der Herr Jesus. Konnten aber nicht mehr sein, konnte nicht drei. Man konnte den Weg nicht mit der Frau oder mit dem Kind oder mit dem Nachbarn. Jeder persönlich, ganz persönlich mit dem Herrn Jesus. Ich sagte nicht weniger als zwei, weil keine das in eigener Macht schaffen konnte. Es war nur durch die Gnade des Herrn Jesu Christi, durch seine Kraft und seine Gegenwart, dass es den Menschen gelingen konnte, den Weg zu besteigen. An einigen Plätzen und Orten war das so steil, dass man dort nicht gehen konnte, hinaufgehen. Da musste man auf die Knie und konnte nur auf die Knie weiterkommen. Verstehen Sie das? Dann wurde es an einigen Plätzen noch gefährlicher. Und da musste man auf Angesicht auf den Boden liegen. An einigen Plätzen war es so glatt und so gefährlich, da waren scharfe Steine, Dornen. Da konnte war keine Möglichkeit, dass man den Fuß irgendwo hinsetzen konnte, ohne sich zu verletzen. Und die einzige Art und Weise war, dass der Herr Jesus voranging und seinen Fuß vor einen tat und vor einen ging. Und dann konnte man nur in seinen Fußstapfen folgen. Und wo der Herr Jesus seinen Fuß hingetan hatte, da war es sichere Boden. Dann glitschte man nicht. Dann wurde sein Fuß zerbrach die Steine, die Dornen. Und da war man sicher, wenn man in seine Fußstapfen folgte. Und wenn er keinen Schritt genommen hatte, konnte man auch keinen Schritt nehmen. Und wenn man das wagte, dann tat das weh und dann verletzte man sich. Dann tat einem leid. Man musste warten, bis der Herr Jesus einen Schritt genommen hatte. Dann musste man auch einen Schritt nehmen. Verstehen Sie das? Eine sagte mir ab. Die Geschichte, das hat ja nur mit dem Spiritismus zu tun. Ja. Man kann nur sagen, helfe nicht mir. Wenn das Spiritismus ist, dann weiß ich nicht, was Christentum ist. Da waren auch Löwen, die herumliefen. Die fraßen kein Fleisch, außer Menschen. Das zeigt uns, wie sie darauf bedacht waren, um diese Menschen zu verschlingen. Und da war nur ein sicherer Weg. Und das war dem Herrn Jesus ganz nahe bleiben. Zwar in ihm. Dann hatten diese Löwen keine Macht, wenn man in ihm blieb. So bist Sie den Weg des Herrn durch die Kraft des Herrn Jesus, nicht in ihrer eigenen Kraft. Immer wieder hörte man ihr, dass sie sagte: Herr Jesus, ohne dich kann ich nichts tun, steh mir bei. sei du mir Schirm und Schild, du meine Burg. Und wenn man nach rechts schaute oder links, war das sehr gefährlich. Dann kam man vom rechten Weg ab. Die Augen mussten unverrückt auf Jesus bleiben. Den Blick musste man auf den Herrn Jesus halten. Rechts war ein tiefer Abgrund und links auf. Und das war gefährlich, wenn man von dem rechten Weg abkam. Da musste man dem Herrn Jesus ganz nahe bleiben und in ihm bleiben und von ihm geführt werden. Er stand oben auf der Spitze, aber zu gleicher Zeit auch hier. Der Weg war so schwer zu besteigen, dass keiner mit einem halben Herzen die Spitze, das Ziel erreichen konnte. Wenn leichtfertig, oberflächlich, fleischlich war, dem gelang es nicht. Da waren sogar Kontrollstationen auf diesem Weg, wo man gründlich untersucht wurde. Da wurde das Herz untersucht, ob es stimmt mit dem Herzen. Und wenn es mit dem Herzen nicht stimmte, dann wurde es den Menschen zu viel und die konnten nicht weiter auf diesem Weg und konnten nicht höhere Höhen erreichen. Da wurden die Nieren durchforscht. Die Hände und die Augen. Nun lasse ich vieles liegen und jage zu der Herrlichkeit. Vor dem sie starb, sagte sie uns, dass in die Ferne eine Stadt, eine himmlische Stadt sei. Da kam eine wie ein Engel im weißen Gewand zu ihr und sagt, siehst du da in der Ferne, am Ende des Horizontes, die Stadt, die goldene Stadt, die himmlische Stadt, das himmlische Jerusalem. Sie sagte, ja. Sie sagt, der Engel sagte, ich will dir mal zeigen, wer da hineingeht. Weißt du, dass kein Unreine da hineingehen wird? Kein Unreine soll da hineingehen. Ich will dir auch zeigen, wer nicht hineingeht. Sieh mal hin, und da sah sie eine Frau in einem schönen Haus. Und wie sie aus der Gardine guckte, durchs Fenster, und da sah sie und sagte, ach, da ist Frau sowieso schon. Ach, die Menschen, die Frau geht mir auf die Nerven. Nun, da kommt sie schon wieder. Und stöhnte dabei. Und atmete sehr schwer. Ging dann, dann klopfte schon an der Tür. Da ging sie zur Tür und sagte, guten Morgen, Frau so und so. Wie geht's Ihnen? Wie schön, dass Sie gekommen sind. Sagte, solch eine Person geht nicht in die Stadt. Kommt nie in solch eine Stadt hinein. Und da wurde ihr gezeigt, dass auch kein Heuchler und auch keine der Affen redet in die heilige Stätte des Herrn hineinkommt. Bis die Stunde anbrach und sie starb. Das war nachmittags, circa 3 Uhr. Wird gefragt, war ein Arzt zugegen, wie lange war sie tot und so weiter. Ja, hätten wir daran gedacht, dann hätten wir genau auf unsere Uhren geschaut, haben das aber nicht getan. Bei den Schwarzen in Afrika ist kein Arzt dabei, wenn es stirbt in den Bergen und Hügeln und Tälern. Die haben auch keine Leichenhalle. Das gibt es in den Großstädten, Durban, Johannesburg und so weiter. Aber in den kleinen Örten und schwarzen Gebieten gibt das solches nicht. Das sind Naturmenschen. Und der Mensch wird noch am gleichen Tage beerdigt, wenn er früh oder in der Nacht gestorben ist. immer, die Hitze tritt gleich Bewegung ein. Am ersten Morgen wird die Person beerdigt. Wenn sie morgens früh oder in der Nacht stirbt, gleich am Morgen, früh vor Sonnenaufgang, wird das Grab schon gegraben. Da ist es nicht wie hier in Europa und bei uns Weisen, dass wir einen Arzt holen und ein Dokument einfüllen müssen und so weiter. Die schauen auf die Fingernägel. Die schauen hin, ich sagte mal, zu einigen Schwarzen. Wisst ihr, der Europäer, der fragt, war sie wirklich tot? Dann sagten sie, ach, glauben die Menschen denn nicht, dass sie unterscheiden können, ob ein Mensch tot ist oder nicht? Sie haben doch schon so viele Menschen beerdigt. Die Möglichkeit besteht ja, dass einer scheintot ist, sogar bei den Weißen. Aber die sagen, wir wissen schon, ob einer tot ist oder nicht. Da ist einer denn, der die Leiche bewacht, bis zu der Stunde des Todes. Und nicht nur eine, aber mehrere. Und so geschah es dann mit der Lydia, dass sie starb. Viele Christen waren zugegen. Nicht eine, viele. Ich denke wenigstens 20, 30. Ich war auch dort, als sie starb. Das war uns ein furchtbarer Schlag. Wir haben immer gehofft, dass der Herr sie am Leben behalten. Wir haben immer für ihre Heilung gebetet und konnten das nicht verstehen, dass es schlimmer wurde mit ihr. Trotz allem Gebet und aller ärztlichen Hilfe. Aber heute sind wir so dankbar, dass der Herr sie nicht geheilt hat. Sonst wäre sie ja nicht aufgestanden. Also der Herr erhört oft unser Gebet über unsere Bitten und Verstehen. Heute beugen wir uns und sind dem Herrn dankbar. Und vor ihrem Tod hat der Herr uns dahin geführt, dass wir auf die Knie gegangen sind und haben alles dem Herrn übergeben und haben gesagt, nun Herr, dein Wille nehmen wir an. Dein Wille geschehe unter uns, so wie im Himmel. Und danach starb sie. Wir gingen aber auf die Knie. In verschiedene Zimmer und kamen, einige draußen, einige im Haus, und weinten vor dem Herrn und sagten, Herr, das wird eine große Lücke sein, denn dieses Mädchen ist uns von großem Wert gewesen im Reich des Herrn. Und wir dachten, wer wird ihre Lücke füllen, wer wird ihre Stelle einnehmen? Und am Abend, als es dunkel war und das Licht an war, das Leben zurückkam und sie wieder lebendig wurde, setzte sie sich auf, schaute herum und fragte, dass wir ihr etwas zu essen und zu trinken hätten. Genauso erinnerte uns an die biblische Geschichte und sagte uns von ihrem Erleben, als sie bei dem Herrn Jesus. Sie sagt aber, wie schäbig sieht alles hier aus, wie dunkel. Sie sagt, wisst ihr, da wo ich war, das kann man nicht mit Worten beschreiben. Paulus sagt, er weiß von einem Mann, der solches erlebt hat. Er sagt, mit Worten kann man das nicht ausdrücken. Genau dasselbe sagt sie, das ist unbeschreiblich, mit menschlichen Worten kann man das nicht beschreiben. Aber man kann denn in menschlichen Worten Gleichnissen reden, um nur einen Versuch zu machen, um etwas zu schildern, wie das dort ist. Das kann man in menschlicher Sprache gar nicht sagen und mit dem menschlichen Verstand gar nicht fassen, was kein Ohr gehört hat, kein Auge gesehen hat, hat der Herr bereitet für die, die in der Heiligkeit sind. In der Offenbarung wird ja ausführlich uns geschildert, was da vor sich geht. Und dem Johannes wurde offenbart, wie es dort aussieht. vieles. Sie sagt, aber wisst ihr, dass es dort keine Sonne gibt? Wir sagten, keine Sonne gibt es, denn kein Licht. Sie sagt, natürlich. Licht. Unser Licht können wir nicht mit dem Licht nicht vergleichen. Jesus ist das Licht. Sein Licht leuchtet so hell, glänzt so sehr, dass das gar nicht zu beschreiben ist. Sie sagt, ich mache euch einen Vergleich, dummen Vergleich. Seht ihr die Sonne, wenn sie scheint in ihrer Macht und man sie nicht anschauen kann, dann sieht man den Baum, die Äste, Zweige, Blätter. Das ist aber auch alles. Aber das Licht, das himmlische Licht, das Licht Jesu ist so hell, dass man nicht nur die Äste, die Zweige und die Blätter sieht und den Stamm, sondern dass auch jede Wurzel zu sehen ist. Alles wird ans Licht gebracht. Alles ist kristallklar. Da sieht man nicht nur den Baum, sondern jede Wurzel ist offenbar. Und wenn es Gras sein sollte, sieht man nicht nur das Gras, sondern die ganzen Wurzeln. Das Licht bringt alles ans Licht. Da ist nichts verborgen. Freunde, wochenlang sind wir herumgereist und haben tausende Seelen erreicht. Und das Thema, der Text war das Licht Gottes. Licht. Und nahmen den Text aus dem Johannesbrief. Wenn wir im Lichte wandeln, wie Gott im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, mit der Dreieinigkeit und mit unseren Brüdern. Und wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, dann reinigt das Blut Jesu uns von allen Sünden. Nicht, wenn wir in der Finsternis sitzen, sondern im Lichte wandeln. Wochenlang war das unser Thema. Eine Predigt nach der anderen. Lasst uns im Lichte wandeln, wie Gott im Lichte ist. Das ist der biblische Standard. Und wenn ich auch nicht starkes Weise bringen kann, dann will ich doch sagen, das erwartete Gott auch von den Deutschen in Deutschland im 20. Jahrhundert. Und schuldig ist der, der ein Tüttel davon nimmt oder dazu tut. Höchste Zeit, dass wir das Wort Gottes gelten lassen und unsere Vernunft fahren lassen. Kann das denn nicht wieder geschehen, dass Gottes Wort auch am heutigen Tag gelten soll und so? Und das, was Gott sagt, ja und Amen ist. Und alles andere fahren lassen. Sollten wir nicht von dem Punkt ausgehen? Ich kann nichts anderes annehmen und begreifen, wie ein Mensch sich Christ nennen kann und nicht den Standpunkt betreten und von dem Punkt ausgeht. Aber der Himmel, möchte ich sagen, zu gleicher Zeit, was für ein furchtbarer Ort. Ich glaube, von ganzem Herzen, der Herr könnte die Himmel weit öffnen, die Türen und Toren des Himmels, dass jeder hineingeht. Manche würden schneller hinauslaufen, als was hineingegangen sind. Denken Sie mal, wenn plötzlich Ihre Wurzeln ans Licht kommen sollen. Haben Sie keine Wurzeln? Heimliche Sünde. Denken Sie nur mal, wenn Sie ein Schaufenster hätten hier an der Stirn, und man könnte alle die Gedanken schwirren und sehen. Im Korridor. Ein durchsichtiges Glas. Dann hätte man ein durchsichtiges Glas hier investiert, wo man die Gedanken sehen könnte. Dahinter. Ich glaube, dann würden manche schnell ins Geschäft kaufen und manche Scheiben kaufen, dass man nicht durchschauen kann. Nun, das Licht bringt alles ans Licht. Sogar die Wurzeln des Baumes. die Motive. Das Motiv wird so ganz Licht gebracht. Die Ursache. Die tiefen Tiefen des Herzens bis zu den Nieren hin wird durchforscht und ans Licht gebracht. Was für ein furchtbarer Ort ist der Himmel. Das wird qualvoll sein, wenn alles ans Licht gebracht wird. Wie schwer fällt uns das nicht? Trotzdem im Lukas 12, es heißt, da ist nichts verborgen, was nicht ans Licht kommen wird. Der Herr sagt, hütet euch vor den Sauerteichen der Pharisäer. Ich sage euch, sogar das, was hinter verschlossenen Türen in den Kammern geredet und geflüstert wird in den Uhren, das wird vom Dach des Hauses hinaus posaunt werden. Ein Licht, das alles ans Licht bringt. Die Einheit, das Einssein, die Harmonie im Himmel, unbeschreiblich. Denn das kann man mit nichts vergleichen. Kann man nicht beschreiben. Keinen Lärm, kein Zank, kein Streit, keine Uneinigkeit, keine Reibung. Einfach eine himmlische Harmonie, ein Einssein, das unbeschreiblich, das himmlische ist. Keine schaut auf den anderen herab, einer achtet den anderen höher als sich selbst, sogar das kleinste Kind hat genau den gleichen Platz als der Größte, der Kleinste wie der Größte. Und alles um den Thron des Lammes herum. Jesus ist das Zentrum. Jesus, sein Wille, alles ist auf ihn bedacht. Da geschieht nur sein Wille. Da kreist und dreht es sich nicht um uns selbst, oder das Unsere, sondern Jesus ist ein und alles. Als der Herr Jesus sagte, ich sage dies nur in kurzen Zügen, die Zeit ist dahin. Als er ihr sagte, du Lydia, schau mal hin. Um deren Willen, die da beten und weinen, nehme ich dich zurück. Erhöre ihr Gebet und nehme dich zurück zur Erde. Ich fragte sie gleich, sag mir mal, Lydia, als der Herr dir sagte, du sollst zurück, die Heiligkeit war so groß, sie sagt, in einem Nu vergisst man, was da hinten ist, Vater, Mutter, Schwester, die Heiligkeit ist so groß, dass man nicht an das Irdische wieder zurückdenkt und schaut. Da ist man nicht fremd. Das ist wunderbar, wie es dort ist. Da vergisst man die Tränen, Leid, Trübsal, alles. Die Herrlichkeit des Herrn Jesus ist so groß, dass sie alles erfüllt. Warst du nicht enttäuscht, als der Herr Jesus sagt, ich bringe dich zurück zu der Erde? Sie sagte, enttäuscht? Kann man enttäuscht sein in der Gegenwart des Herrn? Enttäuscht kann man nicht sein, denn der Himmel ist nämlich dieses, gehorsam zu sein dem Herrn Jesus, das seinen Willen auszuführen. Sie sagte, aber eines habe ich dem Herrn Jesus gesagt, auf dem Weg zurück zur Erde, habe gesagt, Herr Jesus, wenn du mich zurücknimmst zur Erde, möchte ich einen Bund mit dir machen. So hat sie es ausgedrückt in menschlichen Worten. Herr Jesus, können wir einen Bund machen? Wenn ich auf der Erde bin, dann möchte ich so eins sein mit dir, wie ich es jetzt bin. Wirst du mir das schenken, Herr, dass ich in dir bleiben kann und mit dir wandeln kann? Und wenn irgendetwas zwischen dich und mich tritt, willst du es mir gleich sagen, dass ich rechtschaffene Buße tue, sodass das beseitigt wird und dass ich davon gereinigt wird und es mir vergeben wird, dass ich nicht von dir geträgt werde. Denn ich möchte, dass auf der Erde dein Wille so geschieht in meinem Leben wie im Himmel.
sollst du mir mein Ein und Alles sein, der Erste und der Letzte. Du bist mir der Himmel. Ich will dich haben. Ich will mit dir sein. Denn wo du bist, da ist Himmel. Schenke mir das, Herr Jesus. Und da kam Leben wieder in diesen Leib, der da lag wie tot und als tot. Öffnete sie die Augen und war zurück in diese Welt. Ich denke an die Worte des Luthers. Lass fahren dahin, nehmen Sie Weib, Kind, Haus, alles, wenn ich nur dich habe. Und wenn ich in den Himmel komme, werde ich nicht mit den goldenen Gassen und die Herrlichkeit des Himmels zufrieden sein. Ich werde fragen, wo ist mein Herr Jesus? Und wenn sie mir sagen, er ist in der Hölle, dann verlasse ich den Himmel und gehe in die Hölle. Dann wird die Hölle mir zum Himmel sein. Denn ich will mein Jesus. Das hat diese Geschichte uns gelehrt. Und das haben wir gelehrt. Durch die Gnade Gottes.